Was haben Windeln wechseln? Trotz Anfälle und gute Nachgeschichten mit erfolgreichem Leadership zu tun. Mehr als man meint. In dieser Folge vom Resilient Company Podcast nehmen wir eine provokante Frage unter die Lupe. Sind Eltern die besseren Führungskräfte? Zusammen gehen wir auf Spurensuche zwischen Erziehungswissenschaften und moderner Führungskultur. Es geht um Vertrauen statt Kontrolle, um Beziehung statt Hierarchie und darum, was uns als Menschen wirklich wachsen lässt. Im Unternehmen wie daheim in der Familie. Erwartet kein klassischer Business-Talk. Erwartet ehrliche Einblick, wissenschaftlich fundierte Aussagen und einen Haufen Aha-Moment. Hört rein in eine Folge, die euer Führungsverständnis vielleicht ein bisschen auf den Kopf stellt.
Shelby, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge.
Freue mich.
Heute geht es insbesondere darum, was können Führungskräfte von Eltern lernen? Oder, etwas provokanter ausgedrückt, sind Mütter und Väter vielleicht die besseren Führungskräfte?
Oh, weißt du, schön, wenn wir das heute könnten beweisen. Ich natürlich als Vater voll in dem Thema drin.
Ja, dann muss ich mich auch ein bisschen auf dich verlassen, auf deinen Input, denn ich bin kinderlos und kann das Elternsein nicht aus eigener Erfahrung bestätigen oder widerlegen.
Aber du kannst natürlich kritisch in der Frage, ob das, was ich da versuche zu verkaufen, wirklich stimmt oder nicht.
Das mache ich auch, denn heute geht es eben auch darum, mal zu beleuchten, was wir von den Erziehungswissenschaften im Leadership lernen können. Also wie begleiten wir nicht nur grundsätzlich Menschen in ihrer Entwicklung, wie schaffen wir Vertrauen, wie gelingt es, Verantwortung zu übertragen, ohne zu kontrollieren, an und für sich im Leadership, sondern auch, was zeigen uns Erkenntnisse aus den Erziehungswissenschaften zu dem Thema. Und jetzt müssen wir natürlich sagen, wir sind keine Erziehungswissenschaftler. Dennoch können wir mitreden, wenn es ums Thema Leadership geht. Und wir haben da Parallelen festgestellt. Wir sind beide Wirtschaftspsychologen. Wir haben da ein gewisses Fachwissen und Grundwissen.
Vor allem.
Und unter anderem hast du in deiner Masterarbeit auch etwas geschrieben zum Thema aktiv Vater sein. Ist
genau.
Das richtig?
Genau. Und ich meine, du hast es angesprochen, oder? Es gibt ja Führungsstil und es gibt Erziehungsstil. Also nur schon, dass es unterschiedliche Stile gibt, ist ja mal die Frage auf dem Tisch, ob man sich das vergleichen lässt. Und das, was du angesprochen hast bezüglich meiner Masterarbeit. Ja, ich bin dann so auch das Vatersein reingekommen. Ich habe irgendwie der Welt schon dort beweisen, dass aktive Vaterschaft, also wirklich ein Teil von der Familienzeit, zusammen das auch mit der Partnerin und dem Partner zu machen, funktioniert, wenn man nebendran ambitioniert ist im beruflichen Kontext. Und ein Teil in dieser Masterarbeit ist darum gegangen, dass ich versucht habe herauszufinden, ob Führungspersonen, männliche Führungspersonen, auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anders stärken aufgrund von ihrer Rolle daheim. Also, wenn du männliche Führungspersonen hast, die 100% schafft, das ist so die eine Gruppe. Und die andere Gruppe ist gewesen, wenn du eine männliche Führungsperson hast, die Teilzeit schafft, aufgrund von aktiver Vaterschaft. Also klassisch wäre der Papi-Tag, aber es kann auch sein, natürlich, dass eine männliche Führungskraft mehr Teilzeit, also mehr daheim bleibt und weniger schafft aufgrund von dieser Vaterrolle. Da habe ich herausgefunden, dass es in Bezug auf Femininität und Maskulinität, also nicht Frau oder Mann, aber Femininität, Maskulinität, spannende Skalen gibt, die wissenschaftlich belegt sind. Und anhand von dieser Skalen, das sind 4 Skalen, habe ich das untersucht mit einem Sample von Leuten, die Umfrage beantwortet haben. Und da geht es darum, dass man eigentlich die Maskulinität und die Feminität über den Sprachgebrauch definiert. Also welche Wörter sind sehr feminin, welche Wörter sind maskulin konnotiert. Da gibt es positive Begrifflichkeit und negative, männlich-negativ oder maskulin-negativ, so muss man es sagen, ist zum Beispiel aggressiv. Aggressiv ist so ein maskuliner Begriff und ist eher etwas Negatives, glaube ich, auch in unserem Sprachgebrauch. Oder bei feminin-positiv, harmonisch, oder? Das haben wir so. Femininität ist, sie schauen auf Harmonie.
Das passt ist so zum Empathie-Thema, oder?
Ja, genau. Und das sind auf Begrifflichkeiten, die sich in unserer Gesellschaft, in unserer deutschsprachigen Gesellschaft durchgesetzt haben und so konnotiert werden. Und spannend eigentlich daraus ist, wie gewesen, dass in diesen 4 Skalen, die es gegeben hat, 2 Skalen es gegeben hat, die eigentlich keinen Unterschied gezeigt haben und 2 haben aber einen Unterschied gezeigt. Und der bei der feminin positiven sogar signifikant. Mhm. Also, männliche Führungspersonen, die eine aktive Rolle daheim wahrnehmen, in der Erziehung der Kinder, im Aufteilen von der Familiensituation, wären das Führungspersonen femininer positiver beurteilt als andere und maskulin negativer weniger. Also die beiden Skalen, die ich vorher angedeutet habe, dort hat es wirklich in dem Sinn so einen Unterschied gegeben, wo man ehrlicherweise, es kribbelt schon fast wieder, eigentlich noch müsste weiter untersucht werden. Was aber daraus rauskommt, und das glaube ich ist so ein bisschen der Steilpass vielleicht für die heutige Diskussion, ist wie, also es ist auch in dieser Masterarbeit eigentlich offensichtlich, dass der Rucksack, den du mitbringst als Führungsperson, und jetzt in dem speziellen Fall halt eben Kinder begleiten, deine eigenen Kinder versuchen, auf den Weg zu bringen, sie zu selbstständigen Personen zu entwickeln, dass das einen Einfluss hat, wie das du führst. Wie das du gewisse Ansichten und Werte in deine Rolle als Führungsperson hineinbringst. Also, mega spannend. Und dann kommt es halt weiter. Mittlerweile ist meine ältere Tochter jetzt dann bald 7 und jetzt sind ja mittlerweile noch 2 andere da und so. Also, die sich auseinandersetzen, für mich jetzt persönlich, als welche Vaterrolle nehme ich ein, wie schaffe ich das, was für Stil gibt's, und gleichzeitig alles, was wir im Führungsbereich machen, da gibt's mega viele spannende Parallelen. Glaub. Das heißt, und wir werden es heute beweisen, oder?
Ich hoffe es. Und wenn ich das so raushöre, ist der erste Indiz eigentlich und Link zur Erziehungswissenschaft, dass dadurch, dass auch der Vater zu Hause bleibt, eigentlich das einen positiven Effekt hat auf die Führungssituation. Habe ich das richtig verstanden?
Also ich meine, klar, jetzt kann man natürlich Stammtisch diskutieren und die verschiedenen Lager dazu in dem Sinn werden verschiedene Argumente bringen, aber ich persönlich sage dem ganz klar ja. Also es gibt ja die eine Diskussion, wir müssen wieder schauen, dass Frauen auch nach Geburt der Kinder wieder zurück im Berufsalltag gehen können. Da hat es viel Know-how rum, da hat es auch Investitionen unten für Ausbildungen und so weiter, wo brach liegt. Das stimmt. Und bin ich auch persönlich aus meiner Ansicht von der Gesellschaft wirklich dafür, dass wir schauen, dass das passiert. Aber, oder nicht aber, und gleichzeitig müssen wir schauen, dass Väter aktiver daheim sind, Teil von dieser Familie sind, das bevorzugt ja auch die Möglichkeit, dass Frauen zurück im Beruf können, dass Frauen können in Top-Positionen reinkommen können. Und gleichzeitig, und das wird eben in dem Zusammenhang gar nicht gesehen oder habe ich auch noch nie gelesen, aber das ist das, was meine Masterstudie da in dem Sinn wie zeigt, hat die Art von der Führung, wo man immer sagt, da braucht es auch mehr Femininität in dieser Führung, oder? Das testosterongetriebene Leadership oder Management, das ist irgendwie von gestern, das ist gut, dass es mehr Frauen in Führungspersonen gibt, die das einbringen können. Wir bringen aber auch mehr Femininität rein, wenn wir mehr Männer haben in den Führungspersonen, die gleichzeitig eine aktive Vaterschaft haben. Das habe ich ein bisschen mit meiner Masterarbeit können ein bisschen aufzeigen. Und eigentlich darf das nicht brach liegen. Eigentlich müssen wir dort weiterforschen, weil es ist eigentlich ganz ein spannender Aspekt, dass das doppelte positive Wirkung hat, eine andere Art von Führung, eine andere Art von Unternehmenskultur reinzubringen. Wenn man Mütter wieder reinholt, aber gleichzeitig auch den Vätern ermöglicht, dass sie Teil von dieser Familie sind. Ja, genau.
Also ist das Mütter reinholen eigentlich auch aus der Gesellschaft geprägt wieder, weil letztendlich geht es vielleicht eher darum, nicht nur Mütter reinzuholen, sondern eben die Femininität reinzuholen.
Das ist der wichtige Unterschied, oder? Also die wichtige Differenzierung, ja, das ist Teil von meiner Masterarbeit. Wenn man von Femininität redet, redet man nicht von Frau. Genau, das hast du richtig erkannt. Sondern, also ich als aktiver Vater, das kannst du vielleicht du beurteilen, wie wir ein bisschen zusammenarbeiten im Vergleich mit anderen Männern, zeigen wahrscheinlich in meinem Führungsverhalten mehr Femininität als andere Männer. Aufgrund von der Konstellation, vielleicht auch von meiner Lebenseinstellung, von meiner Gesellschaftseinstellung. Es kann aber auch vice versa sein. Also es kann auch sein, dass eine Frau stärker die maskuline Führungstendenzen zeigt, aufgrund von ihrem Setup, aufgrund von ihrer Perspektive. Genau, da muss man unterscheiden. Aber klar, auch weil wir halt stereotypisch in unserer Gesellschaft auch unterwegs sind, hat es wahrscheinlich mehr Frauen, die Femininität zeigen und weniger Männer, die Femininität zeigen, auch Führungspersonen. Das ist wahrscheinlich so. Aber bitte, ja, da plädiere ich auch immer drauf, die Statistik und die Wissenschaft und das Grosse zeigt irgendwie eins und Stereotypen sind eins. Vergessen bitte die individuelle Menschen nicht. Und dort wird dann vielleicht eine Statistik nicht gerecht am einzelnen Mensch, genau.
Unbedingt. Und das ist aber gleichzeitig ein Aspekt, dass wir jetzt über Elternsein sprechen oder in Führungspositionen. Also wir differenzieren jetzt nicht zwischen Müttern und Vätern, sondern wir schauen uns Eltern in Führungspositionen an und was eben aus den Erziehungswissenschaften gelernt werden kann. Was sind denn nun so Parallelen, die wir ziehen können?
Ich meine, es gibt ganz einfache Beispiele, oder? Also und dort gibt es eben auch keinen Unterschied, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Frau vergleiche, ist sie jetzt eine Mutter oder ich ein Vater, sondern die Herausforderung, die wir mit unseren Kindern haben, ist, wir wollen sie irgendwie begleiten, dass sie Sachen lernen. Wir wollen sie begleiten, dass sie selbstständig sind, dass sie sich etwas zumuten. Und ehrlicherweise, wer unsere Podcast-Folgen ein bisschen hört, wissen, dass bei uns vor wenige Wochen das Dritte auf die Welt gekommen ist und wir die Familie vergrößert haben. Natürlich wünsche ich mir, dass vor allem beispielsweise jetzt die Grösser, aber auch die Mittler, in gewissen Sachen mehr Selbstständigkeit zeigen, weil das entlastet natürlich den ganzen Familienbetrieb. Und dann fragt sich meine Frau und ich natürlich, wie schaffen wir es, denen Kindern Vertrauen zu geben, dass sie sich entwickeln können, dass sie sich etwas zumuten, aber es natürlich dann auch richtig machen. Richtig im Sinn von, dass es dem Familienunternehmen, und dort ist vielleicht genau die Parallele, wo wir jetzt nachher gerade sofort schnell drauf kommen, es entlastet, dass das gut funktioniert. Und das sind offensichtliche Parallelen. Also, wie schaffe ich es? Meine Tochter hat gestern Abend gewählt, die Aprikosenweihe selber machen. Und ich weiss, das ist einfach ein Debakel, oder? Also, aber eigentlich, die Motivation, die intrinsische Motivation ist so viel wert. Also, wie schaffe ich es jetzt, meine Frau und ich, sie da drin zu begleiten, zu bestärken? Aber wenn sie eben angeht, das auch zu machen und nicht nachher wieder sieben andere Sachen und die Aprikosen liegen einfach rum und so. Also, Verantwortung übernehmen, aber ihnen auch etwas zutrauen. Das tönt ja ganz genau nach Führungsperson, Team entwickeln, einen Junior zu einem Senior zu machen und. Also ich glaube, es ist offensichtlich, dass da wahnsinnig viele Parallelen auf dem Tisch liegen.
Das ist die Grundlage dafür, um Sicherheit, Selbstvertrauen zu schaffen, um Vertrauen auch geben zu können, um Verantwortung zu generieren?
Ich glaube, was spannend ist in dem Zusammenhang ist, lassen wir einmal Margit Stamm zu, Erziehungswissenschaftlerin Rima Largo, die vor ein paar Jahren gestorben ist, wo aber, ja, ich glaube, alle Eltern irgendwo die Bibeln von ihm gelesen haben oder zumindest im Regal haben. Und Jasper Juhl ist auch so einer aus der Erziehungswissenschaften, vor allem im europäischen Raum, wo prägend war in den letzten Jahren und letzten Jahrzehnten. Und was die alle sagen, eigentlich ist ein Shift zwischen Erziehung zu Beziehung. Also die Beziehung steht als Grundlage für Entwicklung im Vordergrund. Tönt relativ schnell auch so nach, oh, ja, ich muss irgendwo der Freund und Freundin sein von meiner Tochter oder von meinem Sohn. Das ist es definitiv nicht. Aber wie schaffe ich es, auf Augenhöhe zu sein und trotzdem Guidance zu geben, Regeln auch zu haben? Weil ja, du kannst von einer Vierjährigen nicht das Gleiche verlangen, auch an Empathie, auch nicht an vielleicht Emotionen können einordnen, wie man vielleicht das von einem Erwachsenen kann erwarten. Aber es ist nicht, ich muss dich erziehen, du musst Regeln lernen, sondern es geht sehr stark auf eine Ebene, was für eine Beziehung habe ich mit meinem Kind und wie kann ich es begleiten in der Wachstumsphase. Und nicht nur körperliches Wachstum, sondern natürlich vor allem persönliches Wachstum.
Also ein positives Beziehungsklima, auch gerade so Sachen, die wir im Bereich Führung wiederfinden. Wenn ich mich mit meinem Team auseinandersetze, wenn ich Raum gebe, wenn ich mich dafür interessiere, wenn wir darüber sprechen, jemandem zuzuhören, Probleme identifizieren, gemeinsam Lösungen finden, dann geht das auch häufig über die Beziehung.
Genau, da kommen jetzt Sachen auf wie Kommunikation, wie könnt ihr auch mal googlen oder YouTuben, was auch immer. Es hat vor einigen Jahren eine Untersuchung gegeben bei Google. Das Project Aristotle ist das Thema gewesen. Was macht Teams wirklich erfolgreich? Und man hat geschaut und über, glaube ich, KPIs und alles und versucht, welches sind die performanten Teams und so. Und was man so jetzt einfach zusammengefasst, könnt ihr alles nachschauen, so als Hauptaussage eigentlich rausgekommen ist, das Beziehungsklima innerhalb dieser Teams ist matchentscheidend, ob sie erfolgreich sind oder nicht. Oder es macht sie noch erfolgreicher. Und was braucht es für eine gute Beziehung? Oder? Spiele ich dir gerne den Ball in dem Sinn über? Oder? Was funktioniert? Wann funktionieren wir zwei wirklich gut? Und wann ist es ein Tag, wo wir merken, okay, heute ist in dem Sinn nicht erfolgreich gewesen? Das ist eigentlich wahrscheinlich relativ klar.
Ja, du hast gerade auch schon angesprochen, dass die Kommunikation oder die offene Kommunikation, Parallelen sind definitiv vorhanden. Und letztendlich ist Kommunikation eigentlich ein zentrales Element auch für einen respektvollen und effektiven Umgang miteinander. Also wir müssen nur dran denken, aktives Zuhören, wirklich die Aufmerksamkeit schenken, Zeit und Raum geben für Gefühle und Gedanken, klares Feedback geben, ob ich das jetzt meinen Kindern beziehungsweise du deinen Kindern oder meinen Mitarbeitern gebe, auch da muss irgendwo Raum sein, Gefühle und Bedürfnisse ausdrücken zu können und eben auch das Verhalten verstehen zu können und aber auch reflektieren oder nicht rechtfertigen, wenn wir jetzt an Feedback-Regeln und Co. denken. Es geht nicht darum, einfach jemanden zu beschuldigen und Rechtfertigung einzuholen, sondern wirklich aktiv zuzuhören, verstehen, was passiert ist und das auch reflektieren zu können. Und dann natürlich unbedingt auch in dem Kontext bedürfnisorientierte Sprache, dass man da Dinge klar benennen kann und eben auch anerkennen kann, was der andere für Bedürfnisse hat. Oder das ist dann auch wieder ein bisschen Perspektivwechsel, darauf
Empathie
eingehen können.
Großes Thema.
Fähigkeit zu haben, Empathie zu zeigen, was viele eben nicht haben. Und hat man die Fähigkeit offen auch kommunizieren zu können, dann hat man gleichzeitig auch ein harmonischeres Miteinander, was dann wieder auf das positive Beziehungsklima einzahlt.
Hey, ich meine, das ist wirklich gleich, auch wenn es andere Themen sind, aber vom systematischen Kontext her genau gleich, was ich daheim spüre und was ich im Unternehmenskontext als Führungsperson spüre. Und alle, die zuhören und sagen, ja, danke Sabrina und JLB ist okay und das ist einfach bla 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 und es ist ein bisschen gespürst mir und so. Ich weiss, es ist, ich kann es nicht anders sagen, es ist verdammt streng. Es ist daheim streng, alle, die Kinder haben, können es nachvollziehen. Ich mag irgendwann einfach nicht mehr 100 Mal mit meiner Tochter irgendwie einfühlsam. Irgendwann mal ist es neu zu, haut es mir die Sicherung aus und sagt, jetzt habe ich es dir schon 7 Mal gesagt. Und wir haben abgemacht, wir machen es so. Ich mag nicht mehr das irgendwie 7 Mal ändern. Und ehrlicherweise, ich habe mich gesagt, das ewige Hatschelen und Bachelen von den Mitarbeitenden, oder? Das ist so streng. Aber es ist genau das Gleiche. Jetzt die Kernfrage, die du sagst, ist, die du natürlich aufbringst, ist, wie schaffen wir es, an diesen Themen konsequent dran zu bleiben, um es markant nachhaltig zu verbessern? Und es wird immer einen Moment geben, wo du einfach sagst, hey, ich mag jetzt einfach nicht normal und jetzt müssen wir es einfach so machen. Das muss ich als Vater manchmal, das tut mir manchmal weh, wenn ich dort der Böse spiele, aber als Führungsperson auch. Das verstehe ich alles. Also, wenn man jetzt dem Sinn zulässt und das Gefühl hat, ja, das ist jetzt nicht ein Start so ein bisschen vielleicht in einem schönen Skript oder irgendwo in einem Buch. Der Kernpunkt, den sich jeder muss fragen, als Mutter, als Vater, aber eben auch als Führungsperson ist, wie baue ich das nachhaltig auf, dass ich das Kind dazu bringe, selbstständig zu sein, selber zu überlegen, Risiken einzuschätzen und dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin selbstständig wird, Risiken kann einschätzen und mir kann ein Feedback geben und mir kann rückmelden, wo das steht. Also offene Kommunikation, alles, was du gesagt hast, ist einfach eine Investition, um nachhaltig erfolgreich zu sein, auch wenn es mühsam tönt.
Und der entscheidende Unterschied ist aber auch, wenn du mir manchmal sagst, jetzt habe ich es aber lernen müssen, manchmal auch schmerzhaft, wenn ich so deine Worte wiedergebe. Der Unterschied ist, Führungskräfte lernen es eben häufig nicht. Die werden da einfach reingeschmissen.
Und ehrlicherweise genau gleich wie Ältere sind. Also, man kann sich weiterbilden in Führungsstil, in Führungskultur, in Leadership und man kann sich auch weiterbilden im Ältersein. Also Elternbildung ist ein sehr spannendes Thema. Aber eigentlich sind es die zwei Sachen. Ich zitiere da gerne meine Frau, ich gebe das Quote gerne ihren über. Auch in unserer Diskussion zu diesen Themen hat sie gesagt, hey, ist eigentlich noch spannend, oder? Aber für Führungsperson braucht es eigentlich kein Diplom und zum Ältersein braucht es eigentlich auch kein Diplom. Alle anderen, Job beschreiben, wenn du dich weiterbildest, wenn du Buchhalterin, Buchhalter willst werden, Treuhänderin, Treuhänder und. Dann kommst du eigentlich keinen guten Job über, wenn du nicht irgendwas eidgenössisches Diplom hast. Wir sind hier in der Praxis von meiner Frau, die macht chinesische Medizin, TCM, Akupunktur. Sie kann nicht praktizieren, sie kommt keine Bewilligung über, wenn sie nicht ihre Diplom abgeschlossen hat und die Bewilligung bekommt. Aber zum Führungsperson sein oder Ältere sein, braucht es eigentlich kein Diplom. Dabei sind es wahrscheinlich die wichtigste oder sehr, sehr wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft, in unserem Leben, nicht wahr?
Und warum? Weil wir eben mit Menschen arbeiten. Ich kann Mitarbeitende versauen, ich kann in junge Mitarbeitende, im Berufseinstieg, kann ich vergraulen, ich kann sie aber auch extrem positiv an den Job heranführen. Und genauso ist es ja auch bei Eltern. Oder je nachdem, wie sie mit ihren Kindern auch in der frühkindlichen Entwicklung vielleicht umgehen, ist das einfach prägend fürs restliche Leben. Und da muss uns einfach bewusst sein, das sind Menschen, mit denen wir arbeiten und kein auswendig Lernen von irgendwelchen Bauprozessen, Architekturskizzen, wie Maschinen funktionieren, für die es alle ein Handbuch gibt. Für Menschen gibt es Hinweise, aber eben kein Handbuch. Und daher eigentlich umso wichtiger, dass man sich dort auch weiterbildet.
Unbedingt. Und ich meine, es klingt zum einen zwar schon so, dass ich das Gefühl habe, ja, vielleicht ist die Erziehung oder Beziehung zu einem Kind und die Entwicklung von einem Kind schon noch ein bisschen tougher im Sinne von, das sind vulnerable Personen, Persönlichkeiten. Im Führungskontext habe ich es doch zumindest mit Erwachsenen zu tun. Aber aufgepasst, oder? Das ist vielleicht genau das Problem von ganz vielen Führungspersonen. Dass sie das Gefühl haben, ja, ich habe da mit dem Erwachsenen zu tun, oder? Der vertreibt das ja. Das ist ein Mensch, wie du richtig sagst. Und vielleicht ist auch die Distanz zwischen einer kleinen, vulnerablen Persönlichkeit zu entwickeln und Menschen zu begleiten im Unternehmenskontext gar nicht so. Ist die Distanz gar nicht so gross, wie man es vielleicht im ersten Moment glaubt oder meint.
Mhm. Genau. Jetzt sprechen wir die ganze Zeit darüber. Wir sprechen vom Vertrauen geben, von Selbstwertgefühl, Selbstbestimmung und. Was sind denn jetzt die effektiven Dinge, die wir aus der Erziehungswissenschaft nehmen können und Führungskräften mit an die Hand geben können, wenn wir sagen, ja, es gibt kein Handbuch, wie es exakt funktionieren muss?
Gut, es gibt 100.000 Handbücher theoretisch natürlich im Erziehungsbereich und auch im Leadership. Aber genau, was nehme ich raus und was stimmt für mich, was stimmt für den Kontext und für die Leute, die ich zusammen arbeite? Ich glaube, was spannend ist aus der Erziehungswissenschaft, auch eben, es gibt, wir haben am Anfang von Erziehungs- und Leadership-Führungsstil in dem Sinn geredet, nochmal. Es gibt ganz viele verschiedene und die haben sich auch entwickelt. Ich glaube, was wichtig und interessant ist zu sehen, ist auch aus der Erziehungswissenschaft heraus, dass sich das weiterentwickelt, dass sich das ändert. Also, wir haben von der Beziehung statt Erziehung geredet, der autoritäre Erziehungsstil von früher her, da hat es den Chef gegeben, die Chefin, je nach Kontext, meistens vielleicht eher der Vater, wo bei Mutter genau auch, und es hat klar, ist klar nach Regeln gegangen, es hat eine Tendenz gegeben von Erziehungsstil, wo es vögelig frei war, alle Kinder können machen, was sie wollen, sie entwickeln sich in dem Sinne wie selber. Und wenn wir an einem Jasper Juhl, an einem Remo Largo, ich sage auch an einem Margit Stamm, um die drei Namen vielleicht nochmal zu nennen, zulässt, dann versucht man schon eigentlich aus all diesen Führungsstilen oder Erziehungsstil, so logischerweise muss man sagen, irgendwo das Beste zusammen zu kombinieren. Also es geht irgendwo in eine Richtung, dass sie propagieren, dass auf Augenhöhe, dass sie Liebe, Wärme, Unterstützung, das sind die Sachen, die Kinder brauchen, um sich entfalten können. Remo Largo sagt auch immer, Kinder sind individuell. Jeder braucht eine andere Entwicklung, eine andere Begleitung. Nicht alle Kinder sind genau gleich. Auch wenn natürlich in unserem Schulsystem wieder sehr viel kategorisiert wird. Du bist jetzt halt in der dritten Klasse musst du das lernen. Also wie begleiten wir das? Wie gibt man Raum, damit sie sich können entfalten können? Wie kann man es mit können Vertrauen geben, dass das schon gut kommt? Und nebendran, oder, braucht es klare Regeln. Es braucht klare Guidance. Was geht nicht. Was gilt als Wert in unserer Familie? Teilweise kommt der Begriff vom autoritativen Erziehungsstil. Es gibt auch andere Begrifflichkeiten in diesem Kontext. Also, wie kombiniere ich eigentlich die Zentraldimension von gewisser Kontrolle, sinnvolle Regeln, auch klare Grenzen, mit sogenannten hohen Responsivität? Also eben, wie gesagt, Liebe, Wärme, Unterstützung, damit sich das Kind kann entwickeln. Und in dem Moment, wo ich das sage, tönt das nach Führung, nicht?
Es tönt sehr nach Führung und mir kommt da direkt Motivation in den Sinn. Oder gerade wenn wir moderne Motivationstheorien auch anschauen, dann passt das sehr gut zusammen. Früher hat man Motivation über extrinsische Faktoren gemacht. Heute macht man Motivation über intrinsische Motivation.
Also die, was schon checken.
Die ist schon checken, genau, natürlich.
Und das Potenzial gesehen, was das bedeutet.
Genau, da muss man vielleicht nochmal unterscheiden. Nicht alle machen das leider so. Aber da geht es um genau das. Passt für mich super zusammen. Wenn ich moderne Motivationstheorien anschaue, dann geht es um Autonomie, Selbstbestimmung, Selbstständigkeit, Eigenverantwortung, wirklich die Fähigkeit haben, Entscheidungen treffen zu können und nicht einfach nur machen, was mir der Vorgesetzte vorgibt, abzuarbeiten. Eine Sinnhaftigkeit, dass meine Arbeit, mein tägliches Tun einen größeren Zweck oder ob für mich oder auch fürs Unternehmen einen größeren Zweck erfüllt, einen Beitrag zu etwas leisten zu können und nicht einfach nur, weil das jetzt so gemacht werden muss. Und aber natürlich dann auch die Kompetenz, die damit zusammenkommt, wenn jemand natürlich auch das Gefühl bekommt, etwas gut zu können, sich weiterentwickeln zu können, nicht stehen zu bleiben, dann ist das natürlich auch noch ein zusätzlicher Motivationsfaktor. Und das passt für mich hervorragend von modernen Motivationstheorien zu dem, was du mir auch gerade schilderst, was aus der modernen Erziehungswissenschaft herauskommt. Eben Raum geben, mit gewissen Leitplanken und Sinnhaftigkeit stiften.
Ja, das ist mega spannend, oder? Ich meine, Remo Largo sagt auch, oder? Man kann Entwicklung eigentlich nicht machen. Man kann sie nur ermöglichen. Das ist so ein bisschen auch eine zentralere Aussage von ihm. Und was genau das widerspiegelt, oder? Also, ich muss mich als Vater, als Mutter, aber eben auch als Führungsperson mit den Leuten beschäftigen und mit den Kindern beschäftigen, wo ich Verantwortung habe. Also, wie ermögliche ich die Entwicklung? Wie ermögliche ich, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das nachher selber checken. Was für ein Umfeld muss ich schaffen? Und das ist eine Kernaufgabe der Führungsperson. Das Umfeld schaffen, dass sie sich können entwickeln können. Dass sie die Möglichkeit haben, das alles zu lernen, was sie auch im Unternehmenskontext lernen müssen, um das Unternehmen erfolgreich zu machen. Und da kommt ja so das Wort Lernen.
Ich möchte da gerne noch ein Beispiel zu bringen, was mir gerade in den Sinn kommt. Und zwar habe ich mal mit einer Kollegin darüber diskutiert, wie wir denn jetzt unsere Junior-Projektleiterin oder Assistenz zu einer Junior-Projektleiterin machen können. Und wir haben uns Referenzprojekte rausgesucht, wo wir einen gewissen Raum haben, um zu sagen, ja, da kann sie lernen. Und da kann sie auch von uns abschauen. Und wir geben gewisse Leitplanken, aber sie kann ausprobieren, sie kann Sachen recherchieren, sie kann es zusammenstellen, sie kann ein Konzept schreiben, wir sitzen zusammen, gehen das zusammen durch, sie kann das nochmal mitnehmen, optimieren. Und ich hatte wieder den Anspruch, okay, vielleicht 2, 3 Korrekturrunden, wir kommen jedes Mal einen Schritt weiter und haben am Ende ein super Konzept, mit dem sie lernen konnte, weil wir den Zeitraum hatten und genug Zeit, es musste nicht irgendwie in 3 Tagen fertig sein. Und ich konnte ihr mitgeben, was unsere Standards sind, was wir erwarten, was wir dem Kunden präsentieren wollen, in welcher Qualität und auch mit wie viel Analyse, Background und. Und es waren tatsächlich 3 Korrekturen, das ging relativ gut aus. Dann habe ich noch 1, 2 Feinschliffe gemacht, Details hinzugefügt und dann konnte das raus an den Kunden. Dann habe ich danach mit meiner Kollegin, mit der ich das vorher besprochen hatte, wir haben die Stunden angeschaut. Und das waren ihr dann zu viel. Und das ist jetzt ein gutes Beispiel, um eben auch differenzieren zu können. Wie viel Raum gebe ich denn überhaupt meinen Mitarbeitern? Oder wie viel ist auch zu viel?
Genau.
Da braucht man ein gewisses Fingerspitzengefühl.
Ja, und das ist auch eine Erfahrung, die man muss entwickeln. Und ich meine, dass es dort ja einen Druck gibt und das sprichst du ja auch an. Und sagst, ja, ich habe die Zeit ja gar nicht und ich kann den Raum gar nicht bieten. Wir müssen liefern. Den kennen wir. Der ist auch nicht von der Hand zu weisen. Aber muss ich heute alles genau nach Regeln arbeiten und genau in dieser Zeit? Und was mache ich in einem Monat, in 2 Monaten, in 3 Monaten? Kann ich es nicht schaffen, jetzt ein bisschen mehr Zeit zu investieren, die Zusatzstunden, die du in dem Sinn sagst, vielleicht auf mich zu nehmen, auf uns zu nehmen, auf das Unternehmen zu nehmen, um nachher in einem Monat, in einem halben Jahr viel effizienter zu sein, weil es auch nicht über meinen Tisch muss laufen, sondern die Mitarbeiterin in dem Sinn funktioniert. Und der Entscheid und der Weg und das Gespüren, das Fingerspitzengespür, wann mache ich das und wann mache ich das nicht, das ist die Aufgabe von der Leaderin und vom Leader. Das ist die Aufgabe von der Führungsperson. Das ist harte Arbeit. Das ist nicht immer klar. Es ist gerade nicht nach Flussdiagramm, ja, nein. Vielleicht manchmal eher vielleicht. aber darum sind wir Unternehmerinnen und Unternehmer. Darum sind wir Führungspersonen, um das rauszuspüren. Und manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es nicht. Das ist genau das Gleiche bei den Kindern. 100%ig genau das Gleiche. Und man verflucht sich, dass man vielleicht mal wieder viel Zeit gegeben hat und man ist nicht vorwärts gekommen. Und man muss herausfinden, ist die Mitarbeiterin, ist der überhaupt fähig, ne, in diesem Job, in dieser Rolle? Das sind genau die Fragen, die man muss klären. Was fatal ist, ist, aufgrund vom Risiko, dass man zu viel Zeit investiert, aufgrund vom Risiko, dass das Resultat nicht das ist, was man sich verspricht, einfach nicht zu machen. Ja, okay. Liebe Leute, liebe Führungspersonen draussen. Dann habt ihr eure 150 Mails permanent in eurem Mailingang. Dann läuft jede Entscheidung über euren Tisch. Und uns klönen von wegen, dass ihr keine Mitarbeitenden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habt, die Selbstverantwortung übernehmen, der zählt dann einfach nicht. Oder? Sondern das ist, aber ja, das ist der Challenge vom Führungsstil, wo man muss schauen, und Führungspersonen.
Absolut richtig. Und genau da kommt jetzt der Bezug, wie von dir angesprochen, zu den Lerntheorien.
Wie lernt man denn?
Wie kann man denn?
Sag's mir, Sabrina. Wie kann man Kinder, / die Leute im Unternehmen dazu bringen, dass sie richtig lernen? Was gibt's aus der Wissenschaft zu sagen?
Ich bin froh, dass du jetzt sagst, was gibt's aus der Wissenschaft zu sagen, denn ich weiß natürlich nicht unbedingt aus eigener Erfahrung, wie ich Kindern etwas beibringe.
Na, aber du kannst es aus Führungssicht sagen und ich kann dir dann sagen, ah ja.
Und ob es funktioniert. Was nämlich passend hierzu ist, oder was wir aus der Lerntheorie lernen, ist zum einen die Bindungstheorie. Attachment Theory hat vielleicht schon mal der ein oder andere gehört, was genau dort anknüpft, was wir eingangs gesagt haben. Beziehung ist irgendwie die Grundlage, zwischenmenschliche Beziehungen schaffen. Denn da entstehen emotionale Beziehungen, Qualität, eine gewisse Qualität ist vorhanden von Beziehungen und das wirkt sich generell positiv auf die weitere Entwicklung aus. Denn positive zwischenmenschliche Beziehungen sind logischerweise, ich glaube, das ist eben klar, das muss man nicht groß erklären, besser als negative Beziehungen.
Also wir sind soziale Wesen, oder? Also das sprichst du damit an. Und wir haben auch schon ein paar Mal darüber diskutiert, über den Begriff soziale Sicherheit, auch innerhalb von Unternehmen.
Absolut.
Oder? Also wo fühle ich mich wohl, um richtig zu performen? Genau. Wo werde ich auch mal rückgestärkt, wenn ich mal einen Fehler mache, wo ich kann auf die Beziehung zählen. Und es wird nicht einfach in dem Sinn mal links, mal rechts beurteilt, sondern auf entsprechenden Wert kann ich mich verlassen.
Genau, und in dieser Bindungstheorie ist eben der springende Punkt, dass wenn ich eine positive Beziehung zu jemandem habe, Kind zu Eltern, Mitarbeiter zu Führungsperson, zeigt sich auch eine positive Entwicklung generell. Ob es jetzt in der Weiterentwicklung ist, von sozialen Kompetenzen, Fachkompetenz. Es zeigt sich generell eine positive Entwicklung. Und das bedeutet dann, wenn ich das aufs Leadership reflektiere, ja, dann habe ich auch einen positiven Lern-Coaching-Effekt von Führungsperson zu Mitarbeitenden. Und das ist das Spannende an der Bindungstheorie.
Gut.
Auf jeden Fall. Dazu kommen zum einen sozial-kognitive Lerntheorie und die sozial-kulturelle Lerntheorie. Sozial-kognitive Lerntheorie ist ein bisschen die Erweiterung von der klassischen Konditionierung oder Verstärkung, Bestrafung. Kennen wir, glaube ich, alle. Ich habe sogar schon in der Schule gelernt, nicht erst im Studium. Und die sozial-kognitive Lerntheorie knüpft daran an und spricht aber letztendlich von einem Lernen an einem Modell.
Ja.
Und das heißt, wenn ich jetzt von Kindern auf Eltern gehe, so dieses Nachahmen oder das Kind ahmt dir nach. Das ist so ein bisschen.
Das Kind macht nicht das, was ich ihm sage, sondern es macht das, was sie an mir sieht, was ich mache.
Genau, das ist auch häufig der Effekt, oder wenn man sich wundert, wo Kinder plötzlich Schimpfwörter herhaben. Häufig.
Komm, Magis, können wir jetzt auf dem Kinski.
ja, und wo haben die Kinder es her, die es dort benutzen?
Was? Wo hast du das? Was ist, weißt du genau, was das bedeutet? Genau, das geht's ja.
Genau, das heißt, die sozialen Rahmenbedingungen, die das Kind eigentlich hat, das ahmt es nach.
Klar. Papa, du hast Scheiße gesagt.
Genau.
Entschuldigung.
Genau.
Und ich meine, klar wie Spiegel, klar reflektiert, hey, mein Vater hat etwas gemacht, was nicht gut ist. Ich habe gesehen, dass er es macht. Feedback. Super. Genau das gleiche wie im Unternehmen.
Genau.
Wenn ich als Führungsperson das mache. Genau gleich. Die schauen ja mir das alles ab, oder?
Vorbildfunktion, oder? Genau, das ist absolut diese Vorbildfunktion. Und ich kann als Führungsperson nicht von meinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen erwarten, dass sie es anders machen, wenn ich es nicht besser vorlege. Gerade so dieses Flaschenhals-Prinzip, wenn ich mich selbst als Führungsperson nicht koordinieren kann, nicht organisieren kann, gar kein Management auch kann, oder wenn ich nicht mal delegieren kann, wenn ich nicht vorausschauend agiere, woher soll mein Team das können?
Das ist der Schlüssel. Das ist einer. Wir haben viele Schlüssel. Aber ja, da geht mir gerade wieder das Licht auf, oder? Aufgrund von eigenen Erfahrungen. Ehrlicherweise mit meinen Eltern, wie ich erzogen worden bin, was ich mit meinen Kindern versuche. Aber natürlich vor allem ganz viele Beispiele aus dem eigenen Führungskontext. Oder auch bei den Unternehmen, die wir im Moment dürfen begleiten und beraten mit Resilient Company. Das ist genau das. Wenn ich die ganze Zeit propagiere, dass ich unter Strom bin, dass ich mega viel zu tun habe. Was machen denn meine Mitarbeitenden? Sie schauen irgendwie auch, dass sie sagen, dass sie viel zu tun haben. Ob sie denn wirklich haben oder nicht. Oder sie gehen in die Ferien und sagen, ich mache die 4 Mails noch während der Ferien. Weil du sie ja auch in die Ferien gemacht hast. Mhm. Aber nein, erhol dich. Du musst können oben runterfahren, mit der vollen Kreativität wieder zurückkommen. Das ist der Wert, wo du ins Unternehmen bringst. Das geht nur, wenn man es als Vorbild vorlebt. Das ist ganz klar, ja.
Ganz
und es ist wissenschaftlich bewiesen.
Das ist ja das Schöne, oder? Und das möchte ich auch nochmal sagen. Wir denken uns das ja nicht aus, weil wir uns die Welt so malen, wie sie für uns sein soll.
Ja.
Sondern es sind Dinge, die funktionieren, die wissenschaftlich belegt sind. Ergänzend, und ich finde das als dritte Lerntheorie, die ich hier gerne mit in die Diskussion werfen möchte, es gibt natürlich auch da noch genug andere, ist eben, wie ich eben gesagt habe, das Sozial-Kulturelle. Und der Unterschied ist eben da zur sozial-kognitiven, dass es nicht auf kognitiver Ebene stattfindet, sondern auf der zwischenmenschlichen Beziehung. Auch wieder ein Schlenker zur Bindungstheorie, Beziehungen aufbauen. Und die sozial-kulturelle Lerntheorie zielt auf das Konzept Coaching, Sparring, etwas beibringen ab. Also nicht einfach nur lernen am Modell, sondern auch auf dem Austausch basierend gemeinsam Lösungen entwickeln. Das kann eben Coaching sein, das kann aber auch Peer-Learning sein oder mit Kollegen und Kolleginnen auf gleicher Ebene. Wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass ein Austausch auch auf Führungsebene stattfinden muss unter den Peers. Und das kann aber auch ein Thema wie Weiterbildung, Bildungsprogramme, interne Academies und Co. sein.
sehe ich, mega spannend, mega wichtig und nicht einfach nur ein nice to have. Und trotzdem kommt bei all dem für mich natürlich auch wieder aus dem Alltag getrieben die Frage auf, funktioniert das überhaupt? Im alltäglichen Stress, ich muss die Präsentation abliefern, ich muss das Projekt zu Ende bringen, der Kunde will gerne das und das und das. Ich bin gegenüber meinen Aktionärinnen und Aktionären verantwortlich, dass das Quartal gut abgeschlossen wird. Also die Quartalslogik, die KPIs. Sabrina, wir haben doch gar keine Zeit, für das alles aufzubauen. Wir haben doch gar keine Zeit. Wir können uns doch gar nicht so viel Zeit nehmen mit unseren Mitarbeitern, dass sie so ein gutes Umfeld entdecken und finden, dass sie eben können performen, dass sie eben das alles können entwickeln. Das ist doch ein Widerspruch. Das funktioniert doch nicht.
Dass es nicht funktioniert, würde ich eben nicht sagen. Es ist ein Widerspruch von verschiedenen Ansichten. Wir kommen da wieder zurück auf Milton Friedman. Hatten wir in unserem vorletzten Podcast. Kommt immer mal wieder bei uns zur Sprache, genau. Weil wir eben davon überzeugt sind, dass so diese kurzfristige Effizienzlogik nicht der Schlüssel zu nachhaltigem, resilienten Unternehmenserfolg sein kann. Denn damit schließen wir Entwicklungspotenzial aus. Und spätestens, wenn angenommen, ich für ein größeres Unternehmen, ist vielleicht eine KMU, 40, 50 Personen, ich habe die aufgebaut. Und spätestens, wenn ich daran denke, in Pension zu gehen, ja. Nachfolgeregelung und immer noch in diesem Flaschenhals drin stecke, dann muss ich mein Unternehmen entweder verkaufen und nicht mehr hinschauen, dann sollen die neuen Eigentümer das weiterführen, oder ich habe tatsächlich ein Problem mit meiner Nachfolgeregelung, weil ich nicht das Vertrauen in meine Mitarbeitenden habe, nicht in Entwicklung investiert habe, dass da jemand nachkommt oder ich jemanden im Team habe, der zum einen Lust hat, das Unternehmen weiterzuführen, und zum anderen, den ich auch für kompetent genug halte, das Unternehmen weiterzuführen und zu entwickeln.
Und gleichzeitig, auch schon auf dem Weg dorthin, gibt es eigentlich wie die Frage, die sich jede Führungsperson, jede Leaderin, jede Leader muss stellen, ist, bringe ich mein Unternehmen, mein Team auf ein Level, wo vieles von dem, was wir jetzt besprochen haben, automatischer funktioniert. Also es tut jetzt noch mega viel Aufwand, meine Mitarbeiter dort anzubringen. Und ja, vor allem, wenn man in einem alten System ist, Change ist immer schwierig, Change ist immer herausfordernd, Change ist gefühlt aufwendig. Aber alles, was nach dem Change kommt, alles, wie man ein Unternehmen kann aufbauen auf Basis von Raum schaffen, damit sich die Leute entwickeln können, sie können Verantwortung übernehmen, selbst organisiert sein, selbstständig sein, ist alles besser. Es ist nachhaltiger, nachhaltig erfolgreicher. Vielleicht nicht in jedem Quartal, vielleicht nicht jedes Mal Zitronen auspresst, aber klar, wenn es zu einer Nachfolgeregelung kommt, kann ich sagen, okay, die und die und die, wir haben schon mal über Rollenthematik geredet, wir haben ein Beispiel gebracht in einer von den vorgehenden Folgen, wo es darum gegangen ist, wie setzen wir das auf einer Geschäftsleitungsebene, dass wir nicht so in diesen Funktionen arbeiten. In diesem Beispiel habe ich am Schluss Rollen, wo ich weiss, okay, ich arbeite jetzt noch 5 Jahre da, noch 4 Jahre da, und diese 7 Rollen muss ich noch in diesen 4, 5 Jahren können abgeben. Es ist viel innovativer, es ist viel attraktiver auch für Talent, reinzukommen und zu sehen, wo kann ich mich engagieren, wo kann ich vielleicht auch eine Möglichkeit, Karriere zu machen. Das ist ja vielleicht nicht immer nur Karriereleiter an der Kufe, sondern es ist eine Diversität. Es ist viel dynamischer. Und damit auch, und das ist ja auch etwas, was wir ganz stark propagieren mit den Tools, die wir hier anbieten und die Coachings und Weiterentwicklungen, die wir machen, das Unternehmen wird resilienter. Alles das, was von außen kommt, kann man viel einfacher auffangen, als wenn man in starren Strukturen drin ist. Also ein bisschen Mut, nachhaltiger zu sein, ein bisschen Mut, 2 Schritte vorauszudenken, dann ist die Beschäftigung mit dieser Art von Führungskultur sicher sinnvoll. Und es gibt ja auch Beispiele, das muss man vielleicht auch noch sagen. Oder? Das ist jetzt nicht einfach nur eine schelbische, sabrinische Theorie, die wir anbringen, sondern wir versuchen ja immer, auch euch da draussen Beispiele zu bringen, wo das funktioniert. Natürlich gibt es die klassische Patagonia. Oder wenn wir Friedrich Lalu haben wir auch schon als Standardwerk von ich sage jetzt, selbstorganisierten Unternehmen, evolutionären Unternehmen, da hat es ein Beispiel drin, wie eben das Burzorg, Spitex in Holland, der Tomatenfabrikant in den USA, Morningstar. Ich kann einen Podcast auch sehr empfehlen, Antje von Dewitz, die Inhaberin und Chefin von VD in Deutschland, hat im 24 im Fokus von SRF sehr spannenden Einblick gegeben, wie sie das Unternehmen führt und wie das Unternehmen aufgestellt ist. Es gibt sehr viele spannende Beispiele, wo das funktioniert. Nachhaltig erfolgreich sein in einem sehr, sehr, sehr harten Marktumfeld. Teilweise, wo die sich ja bewegen.
Um da vielleicht nochmal ein paar Begrifflichkeiten zu nennen, für alle, die das jetzt noch zu abstrakt ist. Betreibst du Mikromanagement, streich das, setz dich ein für Empowerment. Hast du eine Angstkultur bei dir im Unternehmen, wert die los, setz dich ein für eine Lernkultur. Bist du eben nicht bei Rollen, sondern bei einer Funktionalisierung, Funktion X macht Y, streich das, setz dich für echte Beziehungen, für echtes Interesse am Menschen ein. Das vielleicht nochmal, um das begrifflich auch nochmal zu konkretisieren. Was sind so Hebel, die man angehen kann, wenn man sagt, oh, das klingt jetzt wieder nach so viel Aufwand?
Kommen wir mal zu einem Begriff. Was ist der beste, aus meiner Sicht, der beste Führungsstil? Menschenzentrierte Führung. Was ist der beste Erziehungsstil? Der Begriff weiss ich nicht, ob es ihn gibt, aber es ist ein menschenzentrierter Beziehungsaufbau zwischen Eltern und Kind. Das ist wahrscheinlich der Kern. Genau.
Und wenn wir das jetzt alles so zusammennehmen, wenn wir nochmal an unsere Eingangsfrage zurückdenken, sollten wir denn jetzt bewusst Mütter und Väter in Führungspositionen holen?
Ja, unbedingt. Aber natürlich nicht automatisch. Also das ist schon klar. Aber bis anhin, ich glaube, das ist auch eine Diskussion, die da aussen politisch, aber auch gesellschaftlich geführt wird. Wie holen wir die Väter und Mütter, das ist dann doch meistens wieder die Diskussion von Müttern, zurück in die Arbeitswelt. Zurück vielleicht auch in Führungspositionen. Wir haben über Vereinbarkeit geredet in unserem letzten Podcast, wo ja nicht nur um Eltern geht oder Familie geht, aber auch die zurückzuholen. Ich glaube, was unsere Diskussion heute zeigt, ist eben, dass es nicht ist, man muss gute Argumente finden, um Talent, Fachkräfte wieder zurückzuholen, wie man dem Vereinbarkeit bietet oder will man ein Top-Sharing bietet für Mütter und Väter. Nein, die haben Skills. Die haben Skills, die andere nicht haben. Sie haben sich Skills müssen aneignen. Sie haben eigentlich eine gratis Weiterbildung und Ausbildung bekommen, wenn sie auch die Elternrolle entsprechend ausüben, wo man keinen Franken dafür müssen zahlen. Und das ein bisschen umdenken, also dort ein bisschen sich zu überlegen, kann ich sogar davon profitieren, eine Mutter oder einen Vater in einer Führungsperson zu haben, eine Mutter oder Vater in meinem Team zu haben, in meinem Unternehmen zu haben, weil sie ein paar Kompetenzen mitbringt oder er ein paar Kompetenzen mitbringt. Wo sie ihre Rolle, in seiner Rolle als Eltern sich angeeignet hat, der Wechsel, der wird spannend, oder? Da hat es ein paar Kompetenzen, die sind einfach entscheidend wichtig, wie wir herausgefunden haben.
Ich würde die Kompetenzen gerne mal benennen, oder? Nur um ein paar zu nennen. Eltern sind wahnsinnig geduldig. Eltern haben die Fähigkeit, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen. Extremes Empathieempfinden. Vielleicht auch nochmal zurückkommt auf den Aspekt
Maskulinität und Femininität.
Vielen Dank. Genau. Doch auch ein Zungenbrecher für mich. Sie sind fähig, langfristig zu denken, oder?
Muss man.
Muss man. Ich meine, muss nur mal drüber nachdenken, dass Eltern teilweise ihre ungeborenen Kindern schon für gewisse Schulen anmelden. Sie sind fähig, Vertrauen zu geben, obwohl es gewisse Unsicherheiten gibt, weil sie wollen ihrem Kind was mitgeben. Es soll etwas machen können. Und sie können eben Entwicklung wirklich begleiten und nicht einfach nur steuern. Und das ist der Unterschied, wenn wir uns nochmal erinnern, zwischen Leadership und Management. Steuern, wer Management, Entwicklung begleiten, geht in Richtung Leadership. Das bedeutet, häufig wird Elternzeit als Karriereknick gesehen. Sollten wir nicht tun. Sondern Elternzeit ist Führungstraining auf Lebenszeit.
Das ist mega spannend. Muss ich aber noch einen Satz nachhängen, weil Elternzeit ja wieder ein grosses Thema ist, auch bei uns in der Schweiz. Ist zu anderen Ländern ja ganz, also auch im deutschsprachigen Raum, aber auch in Europa und auf der ganzen Welt ganz ein anderes Thema. Vielleicht müssen wir sich überlegen, neben dem, was du sagst, dass aktive Elternschaft eigentlich eine Ausbildung und eine Weiterbildung ist in Führungskompetenzen, Führungspersonen in die Elternbildung zu schicken und nicht ins Leadership Coaching.
Und abschließend dazu können vielleicht alle Eltern ihre Erziehungszeit als Leadership-Kompetenzen in ihrem Lebenslauf aufnehmen. Das sorgt mindestens für Gesprächsstoff.
Genau, schaut mal in mein Profil bei LinkedIn rein. Ich kann auch schon Rückmeldungen dazu bekommen. Mega spannend war heute. Merci vielmals, Sabrina.
Vielen Dank, Shelby. Das war der Resilient Company Podcast. Wenn ihr wissen wollt, wie wir glauben, dass es richtig geht, findet ihr alle Informationen dazu auf unserer Website resilient-company.ch. Oder ihr habt selbst ein spannendes Beispiel, das ihr teilen möchtet und wir diskutieren dürfen, dann schreibt uns per E-Mail oder vernetzt euch mit uns auf LinkedIn.